Ja, ihr Lieben, wir leben in einer Zeit voller Ungeduld. Die Welt ist klein geworden. Früher war die Erde mal riesig geworden, aber heutzutage ist man in 2 Tagen um die Welt geflogen, was früher vielleicht 2 Jahre gedauert hat oder ganz früher mal ein ganzes Leben oder man hat es nie geschafft. Wir sind mit einem Klick mit überall auf der Welt verbunden und können sogar ein Video dabei anschalten. Die Welt ist globalisiert, die Welt ist sehr, sehr klein geworden und es ist eine Zeit voller Ungeduld. Wir können alles direkt haben. Instant Food. Wir stehen an der Ampel und es wird grün und steht jemand vor uns und der fährt nicht in den ersten 2, 3 Sekunden weg. Und ihr merkt es, dann ist man schnell dabei, mal zu hupen. Oder wir steigen in den Fahrstuhl ein und wundern uns, warum es jetzt hier irgendwie nochmal 1,5 Sekunden dauert, bis das Ding zugeht. Wo ist der Knopf, wo man draufdrücken kann? Oh Mist, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, die Tür geht wieder auf. Oder wir bestellen was bei Amazon und sehen dabei, es wird am nächsten Tag geliefert. Hammer. Oder heute sogar noch. Oder noch in den nächsten 2 Stunden. Und wir ärgern uns, wenn es 2,5 Stunden dauert. Wir laden eine Webseite, ja, und es dauert 3 Sekunden, bis diese Webseite geladen ist. Es kann doch nicht sein. Ich muss doch hier Empfang haben, oder? Wer von euch kennt noch die Zeit, wo es früher so ganz komische Geräusche gemacht hat? Ne? Irgendwie so. Oder wir haben eine WhatsApp-Nachricht an irgendjemand geschrieben, so, und der antwortet nicht. Die nächste Minute, ist der vielleicht verschollen? Oh mein Gott. Oder ihr kennt das vielleicht, ihr kommt vom Urlaub zurück oder von den Ferien, ne, man sitzt im Auto und die Kinder sind hinten drin. Das gab es, glaube ich, schon immer, ja, es gab schon in der Steinzeit. Und die fragen so, wie lange noch, wann sind wir endlich da? Und über die Deutsche Bahn wollen wir gar nicht erst sprechen, gell? Also, fangen gar nicht erst an. Wir leben in einer Kultur, wo wir es verlernt haben, Geduld zu haben. Wo wir es verlernt haben, Zeit zu haben. Und wo wir es eigentlich vielleicht auch verlernt haben, Langeweile zu fühlen. Weil wir immer alles sofort haben können. Wir brauchen keine Geduld. Wir leben in einer Instant-Kultur. Aber wir haben einen Gott, der Zeit hat. Wir glauben an einen Gott, der Zeit hat. Stell dir vor, du bekommst den Auftrag, diese Welt zu schaffen. Ja? Diese Welt zu erschaffen. Und nicht nur diese Welt, sondern, by the way, das ganze Universum sollst du schaffen. Du bekommst 7 Tage dafür Zeit. 7 Tage ist echt kurz. Ja, du machst dir einen Plan, hast du vielleicht ein Scrumboard oder irgendwas und du denkst dir, wie mache ich diese Welt, ja, bis in jedes Detail, bis auf den höchsten Berg, bis in den tiefsten Ozean, ja. Diese Aufgabe hat sich Gott selbst gestellt und er hat sich erstmal einen Tag davon freigenommen. Einen Tag von diesen 7 Tagen hat er Zeit gehabt. Er hat Zeit. Und erstaunlich oft entdecken wir das in der Bibel, dass Gott das auch von Menschen fordert. Dass er erstaunlich oft zu Menschen in der Bibel sagt, hey, warte mal, du hast Zeit. Abraham wartet fast sein ganzes Leben auf die Verheißung. Josef scheint irgendwie auf ein Abstellgleis gestellt zu sein. Er wartet. Mose wartet viele Zeiten seines Lebens. David wartet auf den großen Durchbruch, bis er endlich König werden kann. Israel wartet und fragt sich, wie lange noch soll diese Situation so gehen? Die Jünger warten. In der Bibel geht es oft ganz viel um Warten. Eine Geschichte möchte ich ganz kurz herausgreifen, das Volk Israel. Israel ist aus Ägypten ausgezogen, aus der Sklaverei. Es war ein Sklavenvolk. Sie wurden befreit und es ging alles so schnell. Dann ging es durch dieses Rote Meer, durch ein riesiges Wunder. Und dann waren sie fast schon da, wo sie hin sollten, in das verheißene Land. Sie haben ein Land verheißen bekommen. Aber sie mussten eigentlich nur noch durch diese kleine Wüste durch, ein paar Meter noch, ne? Und ihr kennt die Geschichte vielleicht, wie es weitergeht. Aus dieser kurzen Strecke wurden irgendwann 40 Jahre. Sie mussten richtig lange warten, bis sie an ihr Ziel ankommen durften. Bis sie in dieses Land einziehen durften. Bis sie bereit waren, in das verheißene Land zu ziehen. Es ist eine ziemlich lange Durststrecke gewesen. Und viele haben es auch nicht erlebt, sondern die haben einfach nur gewartet. Und wir können das so gut auf unser Leben übertragen. Wie oft sind wir in Wartesituationen? Fühlen wir uns in der Situation, wie wir, wo wir fast wie auf einem Abstellgleis sind. Vielleicht bist du zu Hause ausgezogen, ja? Und hast dich auf den Weg gemacht in dein Leben und hast gedacht so, ja Gott, was hast du für eine Vision für mein Leben? Was hast du für eine Vision? Ich will das gerne jetzt so, in 3 Monaten gebe ich dir Zeit, dann würde ich gerne rausfinden, so was deine Vision für mein Leben ist. Dann will ich aber auch wissen, wo es hingeht so. Und will so einen Fahrplan haben. Ja, vielleicht sind 40 Jahre eine ganz gute Richtschnur. Oder du hast eine Angewohnheit an dir und du sagst so, ich will diese Angewohnheit loswerden. Ich habe schon 5 Ratgeber gelesen und die haben mir alle versprochen, dass es innerhalb von 1 Jahr geht oder 3 Monaten oder 6 Wochen oder sowas, ja. Und du willst diese Angewohnheit loswerden und du merkst, ich warte, bis Veränderung kommt. Ich warte. Vielleicht willst du Heilung erleben und du willst sie jetzt erleben. Vielleicht willst du Gemeindewachstum erleben. Vielleicht wollen wir Gemeindewachstum erleben. Und wir haben so viel dafür getan und wir wollen es jetzt erleben, oder? Jetzt. Oder du willst eine gute Ehe haben und du arbeitest daran, hast ja auch wieder Ratgeber gekauft, hast viel gebetet und du willst, dass es jetzt so ist. Jetzt. Du willst, dass dein Partner sich verändert. Nicht nur du selbst, sondern du willst auch, dass dein Partner sich verändert. Und er soll sich natürlich auch relativ schnell verändern. Wir kennen das alle. Wir kennen diese Situationen des Wartens, dass es Zeit braucht. Und ich habe ja gerade gesagt, wir haben einen Gott, der Zeit hat. Als ich der Hannah erzählt habe, dass ich über Geduld predigen soll, hat sie gelacht. Ich bin nicht der geduldigste Mensch. Ich habe immer so Hummeln im Hintern, ja. Also ich muss immer irgendwie was machen. Und ich habe da gut relaten können zu der Story mit den Warteschlangen. Mein Glück ist, es gibt jetzt diese Selbstbedienungsdinger da, ne, wo man selbst hingehen kann. Und ich denke mir so, Hammer, ich bin nämlich schneller als jeder Kassierer. Aber dann hängt es irgendwie doch und dann warte ich irgendwie 20 Minuten, bis irgendjemand kommt und mir dann weiterhilft. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr sagt so, hey, ich bin ungeduldig. Ich bin ja öfters auf so einem Zeltlager, auf dem Sola, das geht heute zu Ende. Und ich bin da mal kritisiert worden auf diesem Zeltlager, weil ich zu schnell über den Platz renne. So, Johannes, du läufst so schnell, du rennst gar nicht, sondern du läufst die ganze Zeit. Und wir verspüren da irgendwie so eine Hektik, wenn wir dich sehen. Ich bin vielleicht nicht der allerqualifizierteste Mensch, um über Geduld zu reden. Aber was ich kenne ist, dass es Zeiten im Leben gibt, wo Gott an uns arbeitet. Dass es Zeiten des Wartens gibt, dass es Zeiten gibt des noch nicht. Und die fühlen sich ätzend an. Und vielleicht merkt man danach, das waren die Zeiten, wo Gott an mir gearbeitet hat. Wo Gott etwas hat reifen lassen. Was, wenn Warten kein Betriebsunfall des Glaubens ist? Was, wenn Warten kein Betriebsunfall des Glaubens ist, sondern eine der wichtigsten Werkstätten Gottes? Was ist, wenn Warten eine der wichtigsten Werkstätten Gottes ist? Ich meine, wir sind ja in dieser Predigtreihe in der Charakterschmiede und es hört sich irgendwie brachial an und es hört sich irgendwie nach Rauch und Dampf an und so eine Schmiede, ich glaube, die ist auch brachial und heiß, möchte man sich bei diesem Wetter gar nicht vorstellen. So, ne? Und so ein Schmied muss auch so ein Eisen, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, gibt so Handwerk-Dokus, SWR3, Handwerkskunst, super schön, kann ich echt empfehlen. Ja? So ein Schmied muss dann so ein Eisen wirklich in die Glut reinlegen und es dauert eine Zeit, bis das Eisen rot wird, bis das Eisen weich wird und bis man das Eisen bearbeiten kann. Das dauert einfach eine Zeit. Es dauert eine Zeit, bis dieses Eisen formbar ist. Lass uns gemeinsam in die Bibel reinschauen. Lass uns gucken, was dort über Geduld so geschrieben ist oder was es da für Geschichten gibt. Und in der Bibel gibt es tatsächlich viele Stellen, ich habe das ja so vorher mal kurz aufgelistet, viele Stories über Geduld, wo Menschen warten müssten. Und im Alten Testament sind es tatsächlich eher so Stories, Geschichten. Und im Neuen Testament ist da teilweise auch ein bisschen was theoretisch darüber gesprochen. Aber wir fangen mal mit dem Alten Testament an und ich greife so eine Geschichte raus, so eine Lebensgeschichte. Vielleicht kennt die der eine oder andere, die ist richtig gut zu lesen. Das ist die Geschichte von David. David war sehr begabt gewesen als Junge schon. Ja, es war so ein Sunnyboy, der hat irgendwie das Leben auf die Reihe bekommen, aber der war auch der Jüngste, der war der Kleinste, hat viele große Brüder gehabt. Und es wird so beschrieben, dass dieser Samuel, dieser Prophet, der hinkommt zu dieser Familie und sagt, ich werde heute hier jemanden salben, zum König salben. Spannende Geschichte, oder? Spannende Situation. Und er geht die ganzen Brüder durch und am Ende ist es tatsächlich David, der noch auf dem Feld ist, der Kleinste, der wird gesalbt. Ziemlich früh in seinem Leben bekommt er diese Verheißung, bekommt er dieses Ziel, bekommt er gesagt, wo es mal hingehen wird. Er wird der wichtigste Mann in Israel sein. Stell dir vor, du kommst heute gesagt, übrigens, du wirst irgendwann mal Bundeskanzler werden. Irgend so ein Prophet kommt zu dir und sagt, du wirst mal Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden. So. Was macht es mit dir? Du hast das wichtigste Amt in Deutschland inne oder eins der wichtigsten Ämter. Was tust du dann, ja? Was ist so, du bereitest dich natürlich vor, du gehst in eine Partei, du bereitest dich auf deine politische Karriere vor, du fängst an, so Reden zu schwingen oder keine Ahnung, in politische Machtkämpfe dich reinzubegeben. Du bereitest dich drauf vor und du denkst dir so, ja, ich muss jetzt, besser gestern schon anfangen, mich auf dieses Amt vorzubereiten, auf dieses Ziel vorzubereiten. Und diese Geschichte von David, die ist so spannend, weil da ist diese Salbung. Aber es passiert erstmal überraschend wenig. Der Typ bleibt auf den Feldern, der bleibt bei den Schafen. Es passiert erstmal auffallend wenig. Ein paar Schafe, ein paar Weiden, ein paar Löwen und ein paar Bären, aber das war's eigentlich. Die Geschichte geht weiter und dann gibt es diesen großen, kennt man David und Goliath, ne, aus der Kinderstunde. Er hat diesen großen Kampf und er kommt dann so auch näher an den Königshof. Und dann denkt man sich, ja, und jetzt müsste es eigentlich so ganz natürlich weitergehen. Es müsste die Macht von diesem König, der im Moment gerade noch König ist, von dem Saul abgelöst werden. Und dann könnte sich das doch erfüllen, oder? War ja auch schon genug Wartezeit jetzt. So, aber Pustekuchen. Er ist so nah in diesem Kreis. Ja? Er ist so nah an der Macht, in diesem Inner Circle. Aber muss dann nochmal komplett weg. Muss dann nochmal zur Flucht. Saul bleibt König. David muss in die Wüste, in den Untergrund, in die Höhlen. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel, was Samuel versprochen hat? Und es ist ganz interessant, es gibt zwischendurch, als er da an diesem Tiefpunkt angelangt ist, ja, gibt es einmal die Möglichkeit, hat er die Möglichkeit, Saul zu töten. Er kann sich hinten ganz leise anschleichen an seinen Gegner, der ihn töten will. Er kann es beenden. Er kann das Ziel erfüllen, seine Verheißung erfüllen. Eigentlich würde es ja Sinn machen, oder? Warum nicht? Er soll ja König werden. Die Zeiten waren damals robust, da hat man so einen anderen König einfach weggemacht, ne, wenn man so eine Verheißung gehabt hat. Er wusste doch, wie es ausgehen sollte. Hätte er da nicht ein bisschen nachhelfen sollen? Wäre die Zeit des Wartens jetzt nicht einfach genug gewesen? Und er tut es nicht. Er tut es nicht. Und hier wird deutlich, auf dem Weg zur Reife, auf dem Weg zu unserer Reife, gibt es keine Abkürzungen. Gibt es keine Abkürzungen. Es braucht Zeit. Schauen wir mal, was das Neue Testament sagt. Und da gehen wir jetzt in den Jakobusbrief. Und da steht, ich lese es euch vor, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Nächste Stelle, und die steht auch im Jakobus 5. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis er sie empfange, den Frühregen und den Spätregen. Und noch einmal Paulus im Römerbrief. Paulus schreibt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Diese drei Stellen habe ich mal rausgegriffen, so aus dem Neuen Testament. Und sie, ja, sie schlagen mehrere Lichter auf dieses Themenfeld, auf dieses Wort Geduld. Und wir schauen uns erstmal zunächst dieses Wort an, dieses Wort Geduld. Und das deutsche Wort Geduld, das ist irgendwie wie so ein bisschen wie so passiv formuliert. Das, in meinem Kopf ist es immer so, ich stehe an der Ampel und muss halt warten, bis ich auf grün wird, ja. Oder ich muss so einen Faden in so ein Nadelöhr einfädeln, ja, und krieg's einfach nicht hin. Das ist Geduld. Das hat dieses Wort Geduld oder so eine Warteschlange, wo ich ewig warte. Aber das griechische Wort für Geduld heißt Hypomone und wird eigentlich besser übersetzt mit Ausharren, Standhaftigkeit, Ausdauer oder so ein geduldiges Durchhalten. Ein geduldiges Durchhalten. Und es passt auch sehr gut zu diesen Stellen, weil in diesen Stellen, da geht es nicht um eine Warteschlange. In diesen Bibelstellen geht es nicht darum, einen Faden in ein Nadelöhr einzufädeln, das war irgendwo anders, sondern in diesen Stellen, da geht es um Anfechtung. Es geht um Bedrängnis. Es geht um Bewährung. Es geht um, ja, im Deutschen würde man sagen, eine schwierige Situation, um eine herausfordernde Situation. Es geht nicht darum, um irgendeine nervtötende, lange Situation auszuhalten. Es geht nicht um das Wartezimmer, sondern es geht um Durchhalten, um das Durchhalten von schweren Zeiten. Und man kann schließen, dass die Bibel auf diese Frage, so wie wird man eigentlich geduldig? Wie werde ich zu einem geduldigen Mensch? Wie kann diese Frucht in mir wachsen? Die Frucht des Geistes. Auf diese Frage gibt die Bibel eigentlich eine sehr klare und eine sehr eindeutige Antwort. Geduld wächst durch Herausforderung, durch schwere Zeiten, durch Bedrängnis. Nicht automatisch. Nicht automatisch. Es kann auch sein, dass diese schweren Zeiten, dass diese Herausforderungen mich bitter machen, dass sie mich zynisch machen, dass sie mich verzweifeln lassen. Aber Geduld entsteht durch Zeiten, in denen unser Glaube unter Druck gerät. Und wir lernen trotzdem an Gott festzuhalten. Was auffällt, und ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, ist, dass in diesen Stellen wird über Anfechtung gesprochen und es ist immer in Verbindung mit Freude. Und es ist total so ein bisschen hirnrissig. Wie kann das sein? Anfechtung und Freude. Wieso sollte man sich über Anfechtung freuen? Wieso sollte man sich über Bedrängnis, über schwierige Zeiten freuen? Das klingt ein Stück weit so masochistisch. Niemand freut sich über eine Anfechtung, sonst wäre es ja irgendwie keine Anfechtung, oder? Übrigens, Anfechtung, Bedrängnis und Bewährung, das sind wirklich alte Wörter, ja? Aber ich finde sie eigentlich ganz gut, weil sie so persönlich sind. Sie sind so ein bisschen persönlicher als dieses, ja, Schwierigkeiten oder schwere Zeiten. So eine Anfechtung ist es wie was, ja, was mich angeht. Und so fühlt sich das oft an. Es fühlt sich persönlich an. Es fühlt sich an, als würde mich irgendwas anspringen wollen, ein Problem. Oder als mich irgendwie bedrängen, mich wegdrängen. Oder auch als eine Herausforderung, die bestanden werden will. Es scheint, als ob Paulus und Jakobus wirklich so über Freude sprechen und sagt so, freut euch doch, wenn ihr eine Anfechtung erlebt. Ja. Sie sprechen davon, dass es wie eine Ehre ist, sowas zu erleben. Und ich habe versucht, das ein Stück weit nachzuvollziehen. Warum soll es eine Ehre sein, so schwierige Zeiten zu erleben? Das ist doch irgendwie falsch, oder? Und mir ist so ein Beispiel eingefallen, so stell dir vor, du machst irgendeinen Sport, du bist in irgendeinem, keine Ahnung, machst Leichtathletik oder machst Boxen oder Radfahren oder irgendwas und du machst so Training, ja. Und der Trainer nimmt dich nach jedem Training nochmal für so ein Extra-Training heraus. Er sagt so, hey, ich sehe was in dir, du kannst ein richtig guter Athlet werden, aber es kostet einfach Extra-Training, ja. Und deswegen musst du nochmal irgendwie eine halbe Stunde lang Dauerlauf machen am Ende, ja. Und es ist richtig hart. Aber du weißt doch, irgendwie ist es eine Ehre, dass der Trainer mich ausgewählt hat, dass er mich erwählt hat. Oder vielleicht kennt ihr diese Agentenfilme, gibt ja viele davon und die laufen irgendwie alle nach dem gleichen Plot, nach dem gleichen Schema. Es gibt so irgendeinen Typ oder eine Frau, die sind irgendwie ganz normal, aber irgendwas Besonderes haben sie und dann werden sie entdeckt von irgendjemand und werden entdeckt und sollen so ein Agent werden oder ein Actionheld oder irgendwas. Aber bevor sie das werden, müssen sie so ein krasses Training durchlaufen. Und das sieht auch oft gleich aus, so diese Trainings, ja, die sie dann machen müssen. Und am Anfang fällt es ihnen super schwer, sie haben keine Ausdauer und irgendwann kriegen sie es dann richtig gut hin. Und es ist so, wird auch immer dann so als Ehre dargestellt. Es ist total die Ehre, dass du jetzt bei diesem Training, bei diesem harten Training mitmachen kannst. Es ist eine Ehre, dazuzugehören und es ist eine Ehre, dieses harte Training verpasst zu bekommen. Und es ist eine Perspektive und ich glaube, die kann uns helfen für diese Wartezeiten. Und ich glaube, dass es auch einigen von euch hilft, zu sagen, so, ich habe eine Zeit und die fühlt sich echt an, ja, wie als würde es irgendwie nicht weitergehen, als würde ich irgendwie auf irgendwas warten. Und es kann voll gut für manche passen. Und es kann aber auch sein, dass sich manche von euch denken so, hey, weißt du überhaupt, was ich durchmache? Kennst du überhaupt meine Situation? Ich brauche keinen Motivational Speak. Ich brauche niemanden, der mir sagt so, hey, diese Zeiten, die ich gerade durchmache, die sind nur dafür da, dass du irgendwann irgendwie härter da rauskommst oder sowas. Und es gibt, und das will ich hier an dieser Stelle deutlich sagen, es gibt wirkliches Leid, das mehr ist als bloßes Warten oder einfach eine schwierige Situation, die man mit dem Warten an der Ampel vergleichen könnte. Da gibt es nochmal einen qualitativen Unterschied. Und vielleicht fragst du dich oder sagst du dir so, hey, wenn diese Zeiten, die ich gerade durchmache, wenn diese Schwierigkeiten und wirkliche Anfechtungen, wo es wirklich um die Sache geht, wenn das alles nur so was Pädagogisches von Gott sein will, dann will ich den Pädagogen echt nicht kennenlernen. Dann will ich diesen Pädagogen nicht kennenlernen. Und lass mich was dazu sagen. Ja, die Bibel kennt diesen sportlichen Ansatz und wir haben diese drei Stellen auch gerade gehört dazu. Jakobus und Paulus, die haben diesen Ansatz, wo sie sagen so, hey, es gibt sportliche Zeiten des Wartens und der Anfechtung, der körperlichen Herausforderung so. Und ja, du lernst dadurch viel, aber die Bibel kennt auch dieses Leid, das wirkliche harte Leid sehr gut. Die Bibel kennt und erzählt uns Geschichten von Menschen, die durch schwerstes und tiefstes Leid durchgehen. Und sie erzählt uns von einem Gott, der dieses Leid kennt, von Jesus, der selbst durch das tiefste Tal gegangen ist. Ich möchte euch so ein paar Verse vorlesen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, wo das so wiedergespiegelt wird, dass die Bibel unsere Situation kennt, wenn du Leid erlebst. In Jesaja 43 steht, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Hier steht nicht, du wirst niemals durchs Wasser gehen. Hier steht nicht, du wirst niemals durch den Strom durch müssen. Hier steht nicht, du wirst nicht durchs Feuer durchgehen. Aber hier wird beschrieben, wie Gott seine Hand über dich hält. Matthäus 5. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Hier steht nicht, selig sind die, die das Leid möglichst schnell reframen oder noch irgendwie eine gute Idee haben, wie sie mit dem Leid irgendwie umgehen können oder das umdeuten können, sondern selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und Offenbarung 21, und das ist diese Zukunftsperspektive. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich lade dich ein, so einen Blick in dein eigenes Leben zu nehmen. Und sich zu fragen, wo gibt es Situationen, wo du gerade warten musst, wo du dich gerade auf dem Abstellgleis fühlst, wo du geduldig sein musst, wo du gern hättest, dass es schneller geht, dass die Zeit jetzt vorbei ist, dass es endlich zu diesem nächsten Schritt kommt. Und was wäre, wenn es einen Grund gibt, warum du in dieser Situation bist? wenn es einen Grund gibt, dass du warten musst? Was wäre, wenn gerade das diese unangenehme Situation die Charakterschmiede Gottes ist? Kennst du Anfechtung? Kennst du Bedrängnis? Kennst du Warten? Es kann Bewährung sein. Es kann sein, dass genau das die Zeit zum Reifen ist. Und schau in dein Leben und frag dich, wo ist es kein Warten mehr, sondern wo ist es wirklich handfestes Leid? Wo gehst du durchs finstere Tal? Gott wird nicht der Ferne sein, der irgendwo am Seitenrand steht, mit verschränkten Armen, der Trainer, der dich einmal nochmal springen lassen will, sondern Jesus ist direkt bei dir. Er kennt Schmerz, er kennt tiefstes Leid. Lass mich nochmal zurückgehen zu der zweiten Bibelstelle. Und es ist ganz interessant, weil Jakobus hat so ein Bild, was wir, glaube ich, oft kennen oder was wir schon mal erlebt haben. Er weist darauf hin auf eine Pflanze, auf pflanzliches Wachstum. Ja. Und ihr kennt das vielleicht, ne? Man macht das irgendwie in der Grundschule, probiert man das mal aus, man hat so einen Pflanzensamen, macht den in die Erde rein und verschließt die Erde. Und sieht das Ding nicht mehr. Man sieht nicht, was damit passiert. Ja, außer man macht es in Watte oder sowas. Ja, aber ganz normale Erde, ja, da ist richtig viel Nährstoffe drin. Und dann gießt man das und vielleicht düngt man das auch noch. Steht nebendran und denkt so, Mist, wann wächst es jetzt so? Ne? Und es braucht einfach Zeit. Es wird hier auch beschrieben. So der Bauer oder der Landwirt, der sät und der wartet auf die kostbare Frucht der Erde. Und es ist auch irgendwie ein Geheimnis. Es ist ein Wunder, was da passiert, ja. Dieser Samen, der muss irgendwie sterben und dann kommt eine Frucht raus und dieser Baum oder was da auch rauswächst, kann nochmal weitere Samen dann in die Erde und es geht immer so weiter, ihr kennt es. Aber ihr wisst auch, man muss so eine Pflanze einfach lassen. Du kannst jetzt ständig aufbuddeln, gucken, so wie ist der Stand heute, du musst es einfach lassen. Ja, in der Grundschule ist er so, wird Unterricht weitergemacht, so nach einer Woche oder nach zwei Wochen, so, ah, oh, cool, seht ihr das, es ist gewachsen. Es ist einfach gewachsen und ihr müsst eine Pflanze lassen. Ihr müsst sie lassen. Du kannst nicht ständig Puls fühlen. Und vielleicht kannst du in deinem eigenen Leben auch nicht ständig Puls fühlen und nicht ständig nachgucken, ja, ist jetzt was gewachsen oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Meister Eckhart kennt. Ja? Das ist ein deutscher Mönch, Mystiker, Theologen und Gelehrter, so ein bisschen so ein Universalgelehrter aus dem 13. Jahrhundert. Ja? Und der hat so ein Buch geschrieben oder ein Werk, Reden der Unterweisung. Und er hat ganz viel über Gelassenheit gesprochen, über dieses etwas Lassen. Manche sagen sogar, er hat dieses Wort Gelassenheit erfunden. Er hat noch andere Worte erfunden. Ja. Und er hat gesagt, jeder Weg der Veränderung, der beginnt als erstes bei einem selbst, bei mir selbst. Er soll gesagt haben, wer werden will, was er sein soll. Das ist schon spannend, dieser erste Satz, oder? Wer werden will, was er sein soll, der muss lassen, was er jetzt ist. Der muss lassen, was er jetzt ist. Und es geht tief, dieser Satz. Und ich denke mir so, ja, wir können das eigentlich gar nicht, weil wir stecken ja in unsere Haut. Wir können unsere Welt, diese ganze Welt nur aus unserer Perspektive wahrnehmen, weil wir sind ja im Grunde ganz tief alles Egoisten. Ist gar nicht negativ gemeint, sondern wir sind einfach uns selbst. Wir können nicht aus unserer Haut raus. Und wenn wir was fühlen, so an der Ampel oder sowas, dann ist es unmittelbar, diese Ungeduld. Die ist unmittelbar, die ist direkt bei uns. Es ist oft schon ein Schritt, sagen zu können, was ich da überhaupt fühle. Ja, oft geht es einem einfach schlecht, ja, und man hupt und weiß gar nicht, warum man das macht. Aber so sagen zu können, ja, ich merke, ich bin gerade ungeduldig. Ich merke, ich ärgere mich gerade. Das ist schon oft ein richtiger Schritt. Wir haben uns immer selbst vor Augen, weil wir uns selbst so nah sind. Und wir haben so auch ja, unsere eigenen Pläne, unsere Vorstellungen. Wir haben unseren Zeitplan. Wir wissen, das darf jetzt nicht so lang dauern. Ich brauche diese 1,5 Sekunden an der Ampel. Ich brauche die. Ich brauche das, dass es jetzt alles schneller geht. Das ist verschwendete Lebenszeit. Und Meister Eckhart fragt so, ja, was ist, wenn du loslässt? Was ist, wenn du deine Pläne loslässt? Wenn du das loslässt, was direkt bei dir vor Augen ist, wenn du dich selbst loslässt. Ich lasse los und ich werde zu einem Gelassenen, weil ich mich selbst nicht mehr festhalte. Und wir kennen das manchmal auch in der Beziehung zu Gott. Wir sagen oft und beten oft und denken oft, er müsste doch, Gott müsste doch, er will doch bestimmt auch. Wenn du wirklich da bist, Gott, dann mach doch. Was ist, wenn ich auch da loslasse? Wenn ich sage, ich lass Gott Gott sein. Ich lass Gott los. Ich lass los, was Gott tun müsste. Und fang mit der Frage an, die eigentlich ganz spannend ist. So, wo habe ich eigentlich überhaupt einen Einfluss? Was kann ich eigentlich tun? Viele Dinge in meinem Leben kann ich gar nicht verändern. Und da sollte ich mir vielleicht auch gar keinen Kopf drüber zerbrechen, weil ich in diesem Leben drinstecke. Das Wetter, das kann ich nicht verändern. Ich kann nicht verändern, dass es hier so heiß ist. Ich kann diese Ampel nicht verändern. Ich kann diesen anderen Menschen vielleicht auch nicht verändern. Ich habe es vielleicht versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich kann ihn nicht verändern. Und vielleicht kann ich auch mich selbst nicht verändern. Sondern es kann nur Gott machen. Und ich brauche diese Gelassenheit. Ich muss mich lassen. Ich komme zum Schluss. Heute ging es so um zwei Sachen. Einmal um das Festhalten. Das Festhalten in Wartesituationen. Festhalten an Gott, wenn unser Glaube unter Druck gerät. Und am Ende ging es noch kurz um dieses Loslassen. Um das Gelassensein. Um als Gelassene durchs Leben zu laufen. Und ich will dich persönlich fragen, und vielleicht hast du heute noch Zeit, darüber nachzudenken, ja, wo musst du festhalten? Wo steckst du in der Situation drin, wo du auf der Wartebank bist und sagst du, ich muss festhalten? Und wo musst du loslassen? Vielleicht wartest du auf etwas. Vielleicht erwartest du auf Veränderung, auf Heilung, auf eine Antwort. Vielleicht wartest du auf einen Menschen und vielleicht wartest du auf Gott. Und Geduld heißt nicht, dass du alles gut finden musst. Manches tut weh. Manches verstehen wir nicht. Vielleicht auch im Nachhinein nicht. Und manches braucht auch einfach Trost. Keine gute Erklärung, sondern einfach Trost. Und wir dürfen lernen, ich halte an Gott fest. Ich halte an ihm fest und ich lasse los, was ich nicht kontrollieren kann. Ich tue, was in meiner Verantwortung liegt. Und alles andere übergebe ich vertrauensvoll und voller Friede und mit Freude in Gottes Hand. Vielleicht verändert Gott die Situation morgen, vielleicht dauert es länger. Aber die Wartezeit ist keine verlorene Zeit. Gott ist da. Er tröstet, er trägt und er formt uns. Und Geduld heißt, ich weiß nicht, wann Gott handelt, aber ich weiß, wem ich vertraue, bis er handelt. Ich weiß, wem ich vertraue. Amen. Ich möchte noch beten und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Ja, Jesus, ich danke dir für unser Leben, in das du uns reingestellt hast. Du hast jeden in sein Leben reingestellt und du weißt, in welcher Situation jeder Einzelne steht. Wie es ihm gerade geht, wo er gerade ist. Ob es gerade irgendwie so Schlag auf Schlag geht und man überhaupt keine Geduld braucht oder ob gerade dieses Abstellgleis irgendwie da ist, ob es gerade ein Warten gibt. Und du siehst jeden Einzelnen, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, auch wenn es sich manchmal einsam anfühlt. Begleite du uns. Gib du uns Geduld. Gib du uns Geduld, ja auch so für uns selbst, wo wir uns Veränderung wünschen, wo wir ja, Flecken an uns entdecken, die wir weghaben wollen, wo wir sagen, so, da würde ich gerne, dass mein Charakter sich verändert. Gib uns diese Perspektive, dass manche Dinge Zeit brauchen. Und dass du uns reifen lässt. Gib uns Geduld für uns selbst und gib uns genauso Geduld, ja, für andere Menschen. Mach uns ja zu geduldigen Menschen, die nicht andere an anderen Menschen rumerziehen wollen oder sie unbedingt um alles in der Welt verändern wollen, sondern die geduldig auf sie blicken. Mach uns zu einer Gemeinde, die geduldig ist, wo Menschen sich wohlfühlen und wo Menschen wirklich auch Veränderung erleben können. Und lasst uns beten, so wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.